durch die Begattung der Tiere, aber geschieht bloß eine Erregung zur geordneten Tätigkeit des im Ei schon vorhandenen Seelengrundlebensgedankens, ohne welche Erregung dieser in seiner stummen Fressruhe verbliebe, von seiner nachbarlichen Umgebung zehrete und diese vice versa wieder von ihm, und das so lange fort, bis sie sich gegenseitig bis aufs letzte Pünktchen aufgezehrt haben würden. Es kann aber solches auch mit den anderen Eiern, die durch die Begattung erregt worden sind, geschehen, wenn die notwendigen späteren Ausbildungsbedingungen ausgeblieben oder nicht im rechten Maße hinzugekommen sind. Bei allen Tieren ist der Akt der Begattung nur eine Erregung des schon Vorhandenen in des Weibleins Leibe. Denn Pflanzen- und Tierseelenklümpchen sammeln sich gleichfort in bestimmten Zahlen und Ordnungen am bestimmten Ort im Mutterleib. Sind sie einmal da, so erregen sie zuerst die Mutter, diese erregt durch ihr Erregtsein das Männlein, und dieses geht und befruchtet das Weiblein. Nicht aber, als legte es einen neuen Samen in die Mutter, sondern nur zur tätigen Erweckung des in der Mutter schon vorhandenen Lebensklümpchens. Dieses geschieht dadurch, dass des Männleins Same als aus mehr freien und ungebundenen Lebensgeistern bestehend, eben als solcher die gebundenen Lebensgeister im Lebensklümpchen der Mutter in eine ordentliche Revolution versetzt und sie also zur Tätigkeit zwingt, ohne welchen Zwang sie in ihrer süßen Trägheit liegen blieben und nimmer zur Formung und inneren Organisierung zu einem Wesen sich ergreifen würden. Des Männleins Samengeister necken und jucken die Lebensgeister im Weiblein in einem fort und geben ihnen keine Ruhe, welchem necken sich die Mutterlebensgeister in einem fort widersetzen. Ja, manchmal, wenn sie sehr kräftig sind, des Männleins Samengeister sogar zum Schweigen bringen. Welchen Akt dann die Landwirtschaftssprache das Verschütten nennt, was besonders beim Rindvieh häufig geschieht, aber auch bei anderen Tieren und sogar bei Menschen sehr häufig vorkommt. Denn die Lebensgeister im Mutterlebensklümpchen sind zu sehr für die Ruhe gestimmt, als dass sie sich zu gerne zu irgendeiner anhaltenden und geordneten Tätigkeit bequemten. Aber sind sie einmal gehörig und genügend erregt, dann geht die Sache schon vorwärts. Und seht, gerade so einen Mutterlebensklumpen haben wir hier zur offenen Betrachtung vor uns. Seht, wie er in der Zeit meiner an euch gerichteten Erklärung sich schon sehr beruhigt hat. Ließ ich ihn nun also, da würde er stets mehr in seinem Bestreben nach Ruhe einschrumpfen, da sich seine Teile stets mehr dem Zentrum näher zögen, dasselbe ganz aussaugten und am Ende mit demselben verkümmern müssten. Denn solche Lebensgeister sind gewisser Art wie die kleinen Kinder, scheu und furchtsam, und nehmen, so sie sich einmal, wie ihr hier seht, eingepuppt haben, von außen her ja keine Nahrung mehr zu sich, sondern saugen in einem fort an ihrem Mutterzentrum und müssen darum einschrumpfen bis zu einem punktgroßen Klümpchen. Aber nun werden wir kräftige und so nach männliche, nur für die Bewegung gleichfort erregte Urlebensgeister hierher ziehen und diesen weiblich trägen Klumpen von ihnen in einem Fort bestreichen lassen. Und ihr werdet das sehen, welche Wirkung das in diesem weiblichen Klumpen hervorbringen wird. Seht, ich habe nun nach dem Willen des Herrn durch die vielen untergeordneten Dienstgeister, die großen und, wie ihr seht, sehr hell leuchtenden, langfeuerzungenartigen Urgedanken, Lebensgeister, die dort am Wasser spielten, hierher gezogen. Seht nur recht genau, wie sie sich um den vor uns freischwebenden weiblichen Lebensklumpen alleremsigst zu tummeln anfangen. Und seht, schon fangen die kleineren, sämtlich weiblichen Lebensgeister wieder an, sich zu rühren und bemühen sich, dieser unruhigen männlichen Lebensgeister loszuwerden. Aber diese weichen nimmer, und die Erregung der weiblichen Lebensgeister greift immer tiefer und tiefer bis zum Hauptlebenszentrum. Nun beginnt sogar dieses sich auch zu rühren, und da die dasselbe umlagernden Lebensgeister durch starke Regsamkeit wieder sehr hungrig gemacht, vom Lichte der männlichen Lebensgeister Nahrung zu nehmen genötigt sind und dadurch wieder selbst heller und voller werden, so bekommt auch der Zentral-Hauptlebensgedankengeist durch sie eine Mannsnahrung. Durch diese Tätigkeit genötigt, bekommen die Umlagerer von innen heraus die Anregung, sich mehr und mehr zu ordnen, zu einer Art gut geordnetem Bollwerke. Die kräftigeren Lebensgeister gegen das Zentrum hin, aber nun gut erhellt, erkennen sich und ihren Sinn und dessen Ordnung und scharen sich nach der Art ihres Sinnes und ihrer Verwandtschaft. Und schon seht ihr daraus organische Verbindungen entstehen und das Äußere geht in eine Form über, die stets mehr und mehr einem Tierwesen ähnlich zu werden anfängt. Durch diese Tätigkeit und durch diesen Kampf werden alle Lebensteile stets der Nahrung bedürftiger, und durch die männlichen wird ihnen diese auch stets mehr zugeführt. Die sich stets mehr und mehr ordnenden äußeren Lebensgeister aber fangen an, wegen der Nahrung sich mit den sie beunruhigenden Mannsgeistern vertraut zu machen. Die alte Furcht und Scheu schwindet, und es geht das auch auf die inneren Geister über. Es fängt alles an, sich freier zu regen und zu bewegen, und die Folge ist das Vollenden des Wesens, das nun in aller Kürze schon so weit gediehen ist, dass ihr Kinder des Herrn nun schon bestimmen könnet, welche Tiergattung da heraus zum Vorscheine kommen wird. Seht, es wächst heraus eine ganz kräftige Eselin, und der Herr will, dass sie bleibe und nicht wieder aufgelöst werde. Da bemerken Hebram und Risa, der gute Raphael muss eine besondere Lust haben, Esel zu erschaffen. Vor 2 Tagen war er zu unserem nicht geringen Erstaunen auch schnell mit einem fertig, sagt Raphael. Lasset das, was damals zu eurer Belehrung geschehen musste. Diese Eselin hat hier etwas ganz anderes zu bedeuten. Sie ist das euch allen notwendige Symbol der rechten Demut. Es geht auch euch Menschen auf der Welt bei euren Unternehmungen nicht anders, so ihr euch in euren Urteilen und Beschlüssen übereilet, als dass am Ende als Folge auch gewöhnlich ein Esel oder zum wenigsten ein gutes Stück desselben zum Vorscheine kommt. Hier handelt es sich auch darum, euch schnell die Entwicklung eines Geschöpfes wie vom Urbeginne an zu zeigen, und es kam durch die Übereilung denn auch eine Eselin zum Vorscheine. So ihr an der Sache schon durchaus etwas Witziges haben wollt. Diese Eselin wird vom vortägigen Esel belegt werden, und es wird im nächsten Jahr ein Mensch aus Jerusalem beides an sich kaufen, und ihres Füllens wird gedacht werden, die ewigen Zeiten hindurch. Doch nun nichts weiter mehr von dem. Es genügt, dass ihr nun gesehen habt, wie aus Urlebensgeistern ein natürliches Wesen entsteht, ohne Mutter, wie vom Urbeginne an. So ihr aber noch wollet, kann ich euch auch andere Wesen in aller Schnelligkeit herstellen, sagen alle, mächtiger Diener des Herrn, es ist das durchaus nicht nötig, denn zu unserer Belehrung haben wir an dem einen gar zu wunderbaren Beispiele mehr denn hinreichend genug. Ein mehreres könnte uns nur mehr verwirren denn aufhellen, sagt Raphael. Nun gut denn, so höret mich noch ein wenig weiter an. Ich habe euch die Zeugung und die Werdung eines Wesens, welcher Art es auch sei, nun gezeigt. Einmal die in einem schon bestehenden Mutterleibe und hier nun eine freie, wie sie zu sein und zu bestehen pflegt, auf einem jeden neuen Planeten oder auch auf irgendeiner neu entstandenen Insel auf einem schon alten Planeten, was von Zeit immer zu geschehen pflegt. Aber nun dürfet ihr dieses Beispiel nicht auf die Werdung und Zeugung des Menschen, namentlich auf dieser Erde, übertragen. Obschon dabei viel Ähnliches stattfindet, so ist aber der Grund davon dennoch höchst verschieden. Es hat zwar das Menschenweib auch schon einen Naturstoff in sich, wenn aber die Zeugung geschieht auf die jedermann bekannte Weise, so wird zwar auch ein Klümpchen befruchtet und erregt, aber es wird wie eine Beere von einer Traube abgerissen, an die rechte Stelle gebracht, und eine schon fertige Seele tritt da hinzu, pflegt eine Zeit lang diese Lebensbeere, bis der Stoff in derselben so weit gediehen ist, dass die sich stets mehr zusammenziehende Seele in den noch sehr flüssig lockeren Embryo eindringen kann, zu welcher Verrichtung die Seele auch bei 2 Monden lang zu tun hat. Hat sie sich des Embryos im Mutterleibe ganz bemächtigt, dann wird das Kind gleich fühlbar lebendig und wächst dann auch schnell zur ordnungsmäßigen Größe. Solange die Nerven des Fleischkindes nicht völlig ausgebildet und tätig sind, arbeitet die Seele mit Selbstbewusstsein, mit allem Eifer fort und richtet sich den Leib nach ihren Bedürfnissen ein. Sind aber einmal die Nerven alle ausgebildet und wird deren sich stets mehr entwickelnder Geist ganz ordnungsmäßig tätig. Dann begibt sich die Seele mehr und mehr zur Ruhe und schläft am Ende in der Gegend der Nieren ganz ein. Sie weiß nun nichts von sich selbst und vegetiert bloß, ohne alle Erinnerung an einen früheren, nackten Naturzustand. Erst etliche Monde nach der Geburt fängt sie stets mehr und mehr an zu erwachen, was aus der Abnahme der Schlafsucht recht gut wahrgenommen werden kann. Aber bis sie zu einigem Bewusstsein gelangt, braucht es schon eine längere Zeit. Wenn ein Kind der Sprache mächtig wird, dann erst tritt auch ein rechtes Bewusstsein in die Seele, jedoch ohne Rückerinnerung. Denn diese könnte man bei der höheren Weiterbildung der Seele auch durchaus nicht brauchen. Die Seele aber sieht und erkennt nun, ganz im Fleische steckend, sonst vor der Hand nichts, als was ihr durch des Leibes Sinne vorgestellt wird, und kann etwas anderes in sich selbst gar nicht erkennen, weil sie durch die Fleischmasse in sich derart verfinstert ist und sein muss, dass sie zumeist gar nicht weiß, dass sie für sich auch ohne das Fleisch da sei. Sie fühlt sich lange Zeit hindurch als mit dem Fleische ganz identisch, und es gehört viel dazu, eine Seele im Fleische so weit zu bringen, dass sie sich als etwas Selbstisches zu fühlen und zu betrachten anfängt, was auch wieder höchst notwendig ist. Denn ohne dieses könnte sie keinen Geist in sich bergen und denselben natürlich auch nie erwecken. Erst wenn der Geist in der Seele zu erwachen beginnt, wird es nach und nach lichter in der Seele. Sie fängt an, sich genauer zu erkennen und in sich selbst ganz verborgene Dinge zu entdecken, mit denen sie freilich noch nicht viel zu machen weiß. Erst wenn der Geist und sein mächtiges Licht in der Seele ganz zur vollen Tat werden, dann auch kehrt alle Erinnerung in die Seele zurück, aber natürlich alles in einem verklärten Lichte. Da gibt es dann keinen Trug und keine Täuschung mehr, sondern nur eine allerhellste himmlische Wahrheit, und die Seele ist dann selbst eins mit ihrem göttlichen Geiste, und alles in ihr und außer ihr wird zur höchsten Wonne und Seligkeit. Versteht ihr alle nun so ein wenig das Bild der geheimnisvollen Jakobsleiter? Bis so weit ich. Das Weitere, der Herr selbst mit euch.